Guten Tag und herzlich willkommen zu einem Podcast der Ulberg Advisory. Wir haben nun zum wiederholten Mal ein Podcast-Format aufgelegt und wollen aus dem Bereich der E-Learning-Praxis Informationen und Neuigkeiten besprechen. Wir versuchen, kompetente und erfahrene Gesprächspartner aus dem Bereich seines Kunden, Anbieter oder Experten der Branche für ein Gespräch zu gewinnen. Das haben wir heute auch vor. Und zwar haben wir uns etwas überlegt zum Bereich Infrastruktur-Tools und wollen unter dem Titel sind CMS-basierte Autorentools LCMS fürs E-Learning die bessere Wahl. Worum geht es denn im Detail? Obwohl die technische Leistungsfähigkeit sehr viel höher ist, haben LCMS einen geringeren Verbreitungsgrad als arbeitsplatzbasierte Autorentools. Wir wollen wissen, was die Gründe dafür sind. Liegt es möglicherweise an der zu anspruchsvollen Technik? Ist der Preis einfach zu hoch, um für E-Learning-Autoren interessant zu sein? Mögliche andere Gründe? Und wir wollen auch wissen, wie ist denn in diesem Bereich die aktuelle Entwicklung? Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben wir heute einen sehr interessanten Gesprächsgast, Herr Björn Preußer, Head of Products and Markets bei CBTL, einem renommierten Anbieter von LCMS. Herr Preußer, herzlich willkommen, guten Tag.
Guten Tag, Herr Fleischer.
Wollen Sie uns kurz sich und Ihr Unternehmen vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen?
Ja, das können wir sehr schnell machen. Die CBTL GmbH ist ja seit 1999 etablierter E-Learning-Dienstleister, also Autoren-Tool-Produktion, das ist der LCMS, von dem Sie gerade gesprochen haben, genauso wie Custom-Content-Produktion, aber auch Beratung bei der Einführung von E-Learning-Maßnahmen und dem Aufbau von Lernarchitekturen. Ich bin selber seit etwa 5 Jahren Teil der CBTL und verantworte eben die Arbeitsbereiche Vertrieb, Produktentwicklung und Marketing.
Herr Preußer, vielen Dank für Ihre kurze Vorstellung. Ich steige einfach mal bei Adam und Eva ein. Wären Sie denn so nett, uns eine kurze Historie der LCMS zu erzählen und wo wir heute stehen? Ich denke, für die Hörer ist ganz interessant zu wissen, was verbirgt sich hinter dem Kürzel LCMS. Ich glaube, da gibt es hin und wieder Verwirrung über den Hintergrund des Begriffs.
Da spricht der Berater, der Erfahrene, das hört man sofort. Es ist richtig, man kann diesen Begriff LCMS, also Learning Content Management System, in mehreren Ausprägungen verstehen. Denn das ein oder andere Unternehmen versteht darunter eher eine Art Learning Management System mit einfachen Autorenfunktionen. Und andere Unternehmen, so wie wir, haben hier eher ein Autorenwerkzeug mit einer datenbankbasierten Content-Verwaltung, die eben bestimmte Vorteile in der Produktion niederlegt. Angefangen hat das Ganze ja mindestens mal mit uns vor etwa 10 Jahren, dass man begann, über Online-Autoren-Tools nachzudenken und hatte sicherlich am Anfang allergrößte Schwierigkeiten, insbesondere wegen der teilweise sehr schlechten Verfügbarkeiten von Internetzugängen, die es natürlich für so ein Autorenwerkzeug benötigt. Inzwischen ist diese Thematik weitestgehend erledigt. Alle haben in den Unternehmen hinreichend Zugang zu Internet etc. pp. Und wir erkennen auch langsam einen Trend. Sie hatten das eingangs erwähnt, dass arbeitsplatzbasierte Autorentools noch viel stärker verbreitet sind, das ist richtig. Aber wir erkennen zunehmend einen Trend dahingehend, sich doch zentral zu organisieren, also mit Autorenlösungen à la LCMS, Learning Content Management System, zu arbeiten, weil das eben bestimmte Vorteile bringt im Arbeitsablauf, für Übersetzungsprozesse, für die Verwaltung von Lerninhalten, insbesondere die Möglichkeit, so etwas zentral einzusehen und zu vermeiden, dass gleicher Content mehrfach produziert wird. Das ist in Abhängigkeit von der Größe eines Unternehmens sehr speziell und was da verlangt wird oder was auch benötigt wird.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Mir als langjährigen E-Learning-Marktteilnehmer ist einiges klar. Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen versuchen, das etwas besser herauszuarbeiten. Wenn ich jetzt einfach mal ein Standard-Autorentool wie zum Beispiel Articulate, um meinen Namen zu nennen, also ein Tool wie Articulate nehme und versuche das ein bisschen in Bezug zu Ihrem Produkt, zu CBTL zu setzen. Wie wäre das eigentlich mit dem Einsatz des Autorentools selber? Was manchen wohl nicht ganz so klar sein wird, ist, wo ist das Autorentool platziert? Ist das irgendwo im Netz? Also gibt es einfach einen Online-Zugang zum Tool? Oder wird dieses Tool runtergeladen auf den PC und dann kommt es zu einem Dateiaustausch?
Also die letzte Variante, die Sie gerade beschrieben haben, ist, wenn wir, und das hat ein bisschen wehgetan, dass Sie Articulate als Standard-Tool bezeichnet haben, aber es ist natürlich, der Verbreitungsgrad ist sehr hoch, das stimmt schon. Der Basisunterschied ist, Sie benutzen Articulate lokal, das heißt, Sie laden ein Programm auf Ihren Rechner, auch wenn da online draufsteht. In bestimmten Ausprägungen, synchronisieren Sie das, was Sie lokal haben, mit einem Online-Speicher. Im Vergleich zu CBTL, das Autorentool Evolution, da verhält es sich so, dass Sie letztlich über einen Browser-Zugang direkt zum Autorentool bekommen. Und wo das liegt, das entscheiden letztendlich die Unternehmen. Denn wir bieten eine Software-as-a-Service-Lösung an. Es gibt aber Unternehmen und Organisationen mit hohem Sicherheitsbedarf, die möchten das natürlich selber hosten. Also wir reden hier nicht von einer Cloud-Variante, sondern von einer Server-Variante.
Das heißt also, wenn ich als Autorentool-Bediener, als Autor, ganz einfach, wenn ich jetzt das CBTL einsetze, dann brauche ich dazu keine Lizenz, die ich auf meinen Rechner runterlade und eventuell dann wieder lösche, weil es irgendwie zu Lizenzengpässen kommt oder was auch immer. Und ich habe immer die aktuellste Version, die eben auf diesem Server installiert ist, zur Hand.
Genauso verhält es sich.
Jetzt sind das zwei Punkte, die ich hier aufführen oder verstanden habe. Einmal die Datenbankbasiertheit, die eben auch von überall zugänglich ist, und dann eben das Tool, das eben über das Online-Interface im Zugriff ist. Gibt es noch andere wesentliche Punkte, die dieses oder diese Philosophie auszeichnen vor anderen Standalone-Lösungen?
Ja, also das sind ganz klar, das sind Workflows, die man viel leichter teilen kann. Arbeiten im Team zum Beispiel ist mit Articulate so gut wie unmöglich. Ja, Sie haben etwas lokal liegen, müssen es hochladen, synchronisieren es, jemand anders lädt es herunter, ändert etwas, lädt es wieder hoch. Das ist ein unglaublich sperriger Workflow. Bei uns gibt es eben die Möglichkeit, direkt ins Tool zu arbeiten. Das ist übrigens nach Rolle und Recht zu steuern, wer etwas tun darf. Aber in dem Augenblick, in dem ich etwas in einer Seite oder in einem Kurs ändere, ist das sofort für alle berechtigten Teammitglieder zugänglich und man kann dort sofort weiterarbeiten. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt, ja, also Arbeiten im Team. Der zweite große Punkt ist sicherlich die Organisation von Übersetzungsworkflows. Konkret am Tool Articulate erstellen Sie eine Kopie von einem Original. Diese Kopie wird übersetzt und die Datenbankfelder, die Textfelder oder auch Soundfelder müssen teilweise sogar manuell ausgetauscht werden. Das funktioniert bei uns schlichtweg über den Import und Export von Dateiformaten, die über einen Sprachknoten gesteuert werden. Das heißt, es gibt den Originalkurs und die Derivate dieses Kurses hängen als verlinkte Versionen, Sprachversionen da dran. Das ist unheimlich zeitsparend bei der Erstellung von Sprachversionen. Und das ist natürlich zunehmend für Unternehmen wichtig, die entweder selber international sind oder ihre Produkte international vermarkten, um solche Inhalte schnell in die Märkte zu bringen. Denn wir haben ja nicht, wie vor noch einigen Jahren, 2, 3, 4, 5 Monate Zeit, so etwas zu erstellen, sondern von uns verlangt man Time-to-Market-Varianten innerhalb von 2 Wochen.
Das klingt in meinen Ohren sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan von Effizienz. Jetzt haben Sie auf die Sprachversion abgehoben und den Vorteil Ihres Tools gegenüber anderer Tools. Ich wage es ja nicht mehr, den Namen in den Mund zu nehmen.
Vielen Dank dafür.
Dennoch, wie schätzen Sie den Zeitaufwand bei der Basisversion, also bei der Erstversion oder bei der Basissprachversion ein, CBTL verglichen mit
Ja, wir können noch iSpring oder andere Tools nennen, die sind ja hinlänglich bekannt im Markt. Also es ist relativ einfach. Es kommt darauf an, ob Sie einen Einzelkämpfer haben, der für sich selbst, sagen wir mal auf gut Kölsch gesagt, vor sich hin bräutscht, also für sich selber arbeitet, selber vielleicht sogar Subject Matter Autor ist, der ist bei beiden Versionen, glaube ich, gleich schnell. Anders verhält es sich, wenn wir eine Situation haben, die, wie ich meine, wir oft vorfinden, nämlich, dass es einen E-Learning-Autor gibt oder ein E-Learning-Team, die sich die Inhalte unternehmensintern von den Subject Matter Experts abholen müssen. Das heißt, sie haben Kommunikationsaufwand. Der Kommunikationsaufwand kann bei uns im Tool gemacht werden. Das heißt, ich chatte direkt mit meinen Subject Matter Experts, nehme Drehbücher oder Drehbuchseiten, einzelne Inhaltsseiten, ganze Kapitel mit ihm ab und kann die über ein Aufgabensystem delegieren und zuordnen. Ich kann also hingehen als Autor und kann sagen, lieber Experte, von dir brauche ich zu dieser Seite noch eine Info. Lieber Grafiker, bitte tausch mir diese Grafik aus. Das ist bei lokalen Tools nahezu unmöglich. Das heißt, wir haben hier beim Arbeiten im Team einen riesigen Zeitgewinn, weil einfach auch die Kommunikation im Tool läuft.
Gut, also wenn ich das so zusammenfassen darf, dann meinen Sie, für den Einzelkämpfer macht es keinen großen Unterschied. Sobald ich Kommunikation bzw. Teamarbeit habe, habe ich einen gewissen Vorteil bis möglicherweise großen Vorteil. Das hatte ich jetzt bezogen auf die Ausgangssprache oder die Erstsprache gesehen. Wie verhält sich das, wenn es mehrere Sprachen gibt? Also wir haben ja hier auch Projekte gemacht mit über 25 Sprachen. Wird das besser oder schlechter mit Ihrem Tool? Oder hält sich das die Waage? Gibt es vielleicht sogar eine Daumenregel, wo ich sagen kann, ja, also pro Sprache wird das um den Faktor X besser, schlechter, anders, wie auch immer?
Also der Zeitfaktor bei uns ist im Wesentlichen davon abhängig, wie lange die Übersetzungs- und Vertonungsagenturen brauchen. Wir können ein solches Derivat, und da ist es fast egal, ob es 1, 2, 3 oder 22 oder 25 Sprachen gleichzeitig sind, können wir im gleichen Zeitraum einsteuern. Wenn die Dienstleister, quasi die Übersetzungsdienstleistung, die Vertonungsdienstleistung gleich geregelt ist. Sie kennen es vielleicht von dem einen oder anderen Tool, da muss man einen unheimlich hohen Aufwand in die Qualitätssicherung stecken. Textfelder, die plötzlich im Französischen 3-mal so groß werden wie im Englischen, von exotischen Sprachen oder Sprachen, die von rechts nach links laufen, will ich gar nicht sprechen. Da muss oft mit viel Handarbeit nachgearbeitet werden. Das macht man natürlich heutzutage mit einer Datenbank, ja, mit automatisch anpassenden Textfeldern. Natürlich muss da mal eine QS drüber laufen, aber die ist nicht so umfangreich, wie die bei Tools gemacht wird, wo man manuell alles austauschen muss.
Wie verhält sich das eigentlich mit der Kommunikation zu den Sprachdiensten, zu den Übersetzungsdiensten? Ich habe mal, gerüchteweise selber habe ich das so noch nie erlebt, aber vielleicht gibt es auch da eine neue neue Informationen zu dem Thema. Wie verhält sich das in der Zusammenarbeit mit den Übersetzungsagenturen, die ja auch lernende, selbstlernende Sprachprogramme bereithalten? Wir kennen alle das berühmte XLIS-Format. Ich vermute, bei CWDL wird das Gleiche sein. Das wird exportiert, kommt zur Agentur und zurück. Gibt es da irgendwelche Automationshilfen, um eben diese Dateien, die hin und her transportiert werden, automatisiert auf die Reise zu schicken?
Ja, es gibt natürlich, wir haben den ein oder anderen Kunden, der ein eigenes, wie heißen die Dinger gleich, Translation Memory System haben, ein TMS.
Ja. Ja.
Und die haben wir per Schnittstelle angebunden und bedienen die quasi aus dem Tool heraus. Das heißt, Tool schickt XLIF direkt an dieses Translation Memory System, aber ein Übersetzer ist da immer noch drin. Allerdings nur in dem Maße, wie das Unternehmen das selber möchte. Wir regeln hier nur den technischen Transfer. Und in den Fällen, wo ich es wirklich kenne, also wo wir Schnittstellen dran haben, funktioniert das auch sehr gut. Wir hatten mal einen Versuch mit einem Translation Memory System, was zunächst mal auf diese selbstlernenden Übersetzungstools zugegriffen hat, à la Google Translate und Co. Das war zumindest zum damaligen Zeitpunkt eine Katastrophe. Nicht technisch, aber vom Ergebnis her.
Darf man denn fragen, wann dieser Zeitpunkt war?
Das ist jetzt 2 Jahre her.
Und würden Sie diesen Versuch mit Google Translate oder Ähnlichem nochmal wagen? Ja, oder würden Sie noch abwarten?
Also ich bin jederzeit, wir sind ja auch alle ein bisschen Techies, oder? Also wer in dieser E-Learning-Branche sich rumrückt, der hat ja quasi ein natives Interesse an neuen Technologien. Und was sich da tut, insbesondere im Bereich KI, ist für uns hochgradig interessant. Ja.
Okay, also würden Sie da auch eine gewisse Entwicklungsrichtung für Ihr Tool sehen, in Richtung KI?
Ganz klar. Also wir testen alles aus. Wir haben ein sehr potentes Entwicklerteam und wir testen nahezu alles aus, was der Markt in irgendeiner Form offen bereithält, um abzuschätzen, macht das Sinn, das ins Tool zu übernehmen? Macht es Sinn, das zum jetzigen Zeitpunkt ins Tool zu übernehmen? Oder macht es überhaupt keinen Sinn? Ja? Denn wir müssen ja diese Technologien, oder wir wollen die vielmehr, dahingehend bewerten, ob die für den Lerneinsatz taugen, ja? Oder zur Erleichterung eines Workflows rund um die E-Learning-Produktion.
Verstanden. Ich würde nun auf ein anderes Thema abheben, und zwar, ich bin ja Kaufmann und da wissen Sie, was ich damit antworten möchte. mit was für Preisen wird denn so ein Käufer für Ihr Tool konfrontiert?
Tatsächlich, wenn wir vom deutschen Markt sprechen, nicht mit den höchsten. Ohne das jetzt zu spezifizieren.
Nun ja, wenn wir das Ganze in Relation zum Unaussprechlichen setzen würden.
Nein, das kann man natürlich machen. Also ich glaube, Articulate liegt bei etwa 2.500 Euro, wenn man die Online-Variante nimmt pro Jahr. So habe ich es im Kopf. Das können wir mit dem neuen Produkt Satellite. Das ist im Prinzip eine etwas schlankere Variante von Evolution, weil eben auf nicht auf Concurrent Licenses, sondern auf Named User Licenses abgestimmt. Da sind wir sehr nah dran. Also wir liegen da bei knapp 3.000 Euro für eine Jahreslizenz inklusive Online-Arbeitsspeicher. Und man hat hier ein sehr mächtiges Zustand, mit dem man viel tun kann. Also im Pricing sicher, wenn wir über Concurrency reden, das ist das, was die Blue-Chip-Unternehmen meistens einkaufen, weil die die höchste Mitarbeiterfluktuation haben, dann reden wir von einem Startpreis ab 10.000 Euro pro Jahr.
Jetzt könnte es ja sein, dass der eine oder andere aufgrund Ihrer Ausführungen, möglicherweise auch aufgrund dieses Podcasts, Appetit bekommt auf mehr. Wo kann denn dieser Appetit demnächst gestillt werden? Sind Sie da irgendwie werbemäßig unterwegs in nächster Zeit, um Ihr Tool zu demonstrieren? Oder wie kann man denn an Sie herankommen?
Also, da haben wir zunächst mal den Standardweg, den ja fast alle Interessierten heutzutage wählen, übers Internet. Das heißt, man kann auf unserer Firmen-Homepage cbtl.de nachschauen. Dort haben wir einfache Tool-Übersichten und Möglichkeiten, Kontakt mit uns aufzunehmen, um ein Demo zu organisieren. Wir sind allerdings auch auf den einschlägigen Messen vertreten. Jetzt Ende Januar, Anfang Februar findet ja die jährliche LearnTech in Karlsruhe statt. Dort findet man uns selbstverständlich auch vertreten. Das ist die Messe der Lerntechnologie. Wir sind Lerntechnologiehersteller, also gehören wir dahin. Und man findet uns dort in Halle 1 am Stand C20. Und da haben wir ganz interessante Innovationen dabei, die allerdings jetzt schon in den Bereich 3D und virtuelle Realitäten gehen, die wir vorstellen.
Könnten Sie dazu noch ein kleines Wort sagen?
Ja, also das kennen Sie ja vermutlich auch als Berater, dass hin und wieder gerade in technisch getriebenen Unternehmen, wovon wir eine ganze Menge haben, der Wunsch aufkommt, diese E-Learnings in irgendeiner Form zu innovieren. Das heißt, man möchte weg von der Seitennavigation. Und hierbei hat es eigentlich seit der Einführung von HTML5 ein starkes Interesse daran gegeben, entweder Umgebungen zu virtualisieren, ähnlich wie die 3D-Rundgänge, die man bei Google Maps findet, genauso wie 3D-Objekte, die freidrehbar darzustellen sind. Denn für so einen Mechaniker ist es natürlich einfacher, einen virtuellen Motorblock zu drehen, als das Ding in die Seilwinde zu hieven und dann nach Möglichkeit frei zu drehen, bis er an sein Bauteil kommt. Das sind so kleine Vorteile, die man im E-Learning nutzen kann. Wir haben aber festgestellt, dass die Objekte, und das haben wir bislang auch gemacht, zunächst als 3D-Objekte quasi zum Anschauen in den Lernprogrammen drin waren. Wir haben uns jetzt das ausgedacht, was wir dieses Mal vorstellen, dass man 3D-Objekte sofort beim Upload ins Tool in eine Übung verwandeln kann, also in eine Single-Multiple-Choice-Übung oder in ein Feedback oder in eine Aufgabe. Und das ist neu. Das muss man sich aber angucken, weil das doch relativ komplexe Technologie ist, die dahinter steht, für einen Anwender aber sehr einfach zu realisieren.
Ich bin sehr gespannt und Sie können fest damit rechnen, dass ich Ihr Produkt auf der LearnTech mir genauer ansehen werde. Dann natürlich auch möglicherweise schon einzelne Anwendungsfälle sehen kann, um eine gewisse Inspiration zu erhalten, was man mit dem Tool anstellen kann.
Sehr gerne. Das ist natürlich herzlichst eingeladen, denn dass wir Menschen wie Sie, die ja auch in Unternehmen als Berater sehr erfolgreich tätig sind, hiervon überzeugen können, das hilft uns ja nachher auch weiter, wenn nämlich die Anforderungen kommen und Sie denen dann im Markt begegnen.
Ja, Herr Preußer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, die LearnTech kommt und ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen natürlich jeden erdenklichen Erfolg und es wird mich freuen, Sie persönlich auf dieser Messe zu treffen, um das Produkt nochmal genauer anzusehen. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an dem Podcast. Danke auch an alle, die sich in technischer Hinsicht beteiligt haben. Wir wollen in Kürze einen neuen Podcast mit neuen interessanten Gesprächspartnern aufsetzen und freuen uns schon sehr darauf. Bis dahin, Ihnen allen einen guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald, Herr Fleischer.
Bis bald.
Tschüss.